Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Larissa Sarand ist eine junge Frau aus Berlin mit einer durchaus krassen und dramatischen Lebens- und Familiengeschichte. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Frau Sarand, wenn man Ihre ganz persönlichen Schlagzeilen nimmt, also der Krebstod des Vaters, der Suizid der Mutter, die eigene Magersucht, dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, in diesem speziellen Fall, vor mir sitzt eine vom Leben gezeichnete junge Frau und eigentlich ist das Gegenteil der Fall.
Ja, ich hoffe zumindest, dass das Gegenteil der Fall ist, ja.
Sie haben enorme Selbstheilungskräfte? Oder was ist die Erklärung?
Ach, ich weiß nicht. Also wer geht schon ohne Narben durchs Leben? Ich denke, es ist irgendwann einfach alternativlos neu anzufangen und zu sagen, okay, ich lasse das hinter mir, weil das sind eben Sachen, die man nicht mehr ändern kann. Und in der Vergangenheit zu leben, ja, das hat mir schon mal geschadet in Form der Anorexie, die ich dann entwickelt habe. Und deswegen habe ich es geschafft, das sein zu lassen.
Haben Sie das im Wesentlichen selbst hingekriegt, sich zu befreien? Oder haben Sie auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen?
Letzten Endes kann man das immer nur selber, sich an den eigenen Haaren selber aus dem Dreck ziehen, aber ich hatte Unterstützung durch einen Therapeuten, ja.
Was hat er mit Ihnen veranstaltet?
Ja, so genau kann ich Ihnen das gar nicht sagen. Das ist vielleicht auch das Gute daran, dass er mich dazu bewegt hat, die Dinge eben selber einzusehen, selber in Angriff zu nehmen, zu ändern und da nur die richtigen Impulse gesetzt hat.
Ja, was war im Rückblick der härteste Moment oder die härteste Phase Ihres Lebens?
Oh, das kann ich so nicht auseinanderdifferenzieren. Also wenn Sie zwei Eltern zu Grabe tragen, dann haben Sie wirklich schon mal was hinter sich. Obwohl auch der Ausstieg aus der Anorexie dann tatsächlich immens steinig war. Und also da möchte ich kein Ranking vornehmen.
Ihre aktuelle Lebenssituation ist so, Sie haben Ihr Studium abgeschlossen, dann ein Referendariat begonnen fürs Lehramt.
Genau.
Das hingeschmissen erstmal und jetzt?
Und jetzt wieder aufgenommen, genau, zweiter Anlauf. Und jetzt versuche ich es nochmal. Ich hatte damals in der Phase aufgehört, als ich ja wirklich hochgradig anorektisch war. Und ja, da hatte ich, also mir fehlten die Nerven, mir fehlte die Kraft, mir fehlte es an Motivation, mir fehlte es an allem. Und jetzt habe ich wieder so ein paar Kräfte zusammengesammelt und ja, versuche es nochmal.
Ja, mit welchem Ziel?
Na, Lehrerin zu werden und dann zu schauen, ob ich da irgendwie an einer Schule lande, die mir gut gefällt und nicht dem zu entsprechen, was man im Allgemeinen über Schule und Lehrer-Schüler-Verhältnisse und so sagt. Mal gucken, ob man auch da was bewirken kann.
Also die heftigen Dinge, die Sie erlebt haben als Jugendliche und dann auch als junge Frau in Ihrer Familie. Fangen wir, wenn Sie einverstanden sind, Frau Sarand, mit Ihrer Mutter an. Eine von Anfang an sehr schwierige Konstellation?
Ja, auf jeden Fall eine schwierige Konstellation. Da ist nie so wirklich eine Nähe zustande gekommen. Meine Mutter hatte aber generell ein Problem mit Nähe auch zu anderen Menschen. Also keine Freunde, sehr isoliert.
Schwieriges Verhältnis auch zu Ihrem Vater?
Schwieriges Verhältnis auch zu meinem Vater, der sich immer sehr um sie bemüht hat, aber mit seinen Versuchen und Liebesbekundungen er doch häufig nur auf die kalte Schulter stieß. Also ich denke, sie war schon immer irgendwie latent, manifest depressiv.
Das haben Sie schon als Kind gespürt und dann als Jugendliche gesehen? Ja. Oder wie kann man es formulieren?
Na, als Kind konnte ich das natürlich so nicht benennen, aber mir ist natürlich schon immer aufgefallen, dass sie sich anders verhält, gerade Menschen gegenüber unwirscher ist oder eben auch zu dieser Cholerik neigte und eben auch sehr gewalttätig werden konnte dabei.
Und wann war klar für Sie, dass Ihre Mutter eine schwer psychisch kranke und gestörte Frau ist?
Naja, das dauert eine Weile, weil sowas möchten sie sich auch ungern eingestehen, nicht wahr? Da war ich Anfang 20, als sie dann anfing, wirklich über nicht nachvollziehbare Beschwerden zu klagen.
Was heißt das?
Sie klagte über Schmerzen überall im Kopf, Hals, Schulter, Rückenbereich darüber, dass ihr Gesicht total schief wäre. Also sie hat sich im Spiegel gesehen wie so ein Picasso-Gemälde, was aber nicht der Fall war. Und ja, keine.
Ging auch von einem Arzt zum anderen?
Von einem Arzt zum anderen, nie aber zu Psychiatern oder Psychologen. Sie sagte, Seelenklempner braucht sie nicht, sie ist organisch erkrankt und seht ihr denn nicht, dass mein Gesicht schief ist und dass das alles total entstellt ist, aber das war halt wirklich nicht zu sehen.
Und wann begann es damit, dass sie sterben wollte?
Das ging relativ zügig. Also bis sie von dem Zeitpunkt, wo sie das erste Mal erzählt hat, bis zu den ersten offen geäußerten Suizidabsichten sind vielleicht 6 Monate vergangen.
Wie haben Sie reagiert, als für Sie klar war, die Mutter will sterben?
Na, zuerst natürlich total erschrocken und habe gesagt, nein, und wir suchen dir da Hilfe. Und von dem Tag an begann ich dann, ja, wie Eulen nach Athen und welche Flyer nach Hause zu tragen. Man kann hierhin zu dem Schmerztherapeuten, zu der psychiatrischen Tagesklinik und so weiter und so fort. Aber es hat sie alles abgelehnt. Sie wollte eigentlich gar keine Hilfe zulassen.
Ja, und wie geht man dann damit um, dass man einem Menschen helfen will, der sich nicht helfen lässt?
Ja, dann ist man ziemlich hilflos eben. Man kann dann eigentlich, oder ich habe nicht viel mehr tun können, als mir das dann immer anzuhören, ihre wirklich dringend gefassten Suizidwünsche und ihre Überlegungen, wie sie es denn am besten machen könnte. Das hat sie vor uns, von mir und meinem Vater, völlig offen geäußert. Irgendwann haben wir am Abendbrottisch gesessen und über Sargholz geredet und unbeschrankte Bahnübergänge wie andere Leute übers Wetter. Also da wird der Wahnsinn dann zur Normalität irgendwie. Man steigt irgendwie auf die Gespräche ein. Sie verlieren ihren Schrecken durch dann, die hohe Frequenz.
Dann hat es einen ersten Selbstmordversuch mit Tabletten gegeben, der misslungen ist, mit dem Ergebnis, dass sie für Wochen in der Psychiatrie war?
Genau, korrekt. Aber auch da hat sie sich auf nichts eingelassen, sich da irgendwie helfen zu lassen oder sowas. Da hat sie eigentlich nur so lange die Zeit abgesessen, bis sie ja gehört hat, sie kann nicht gegen ihren Willen festgehalten werden. Ja. Und zack, war sie wieder draußen.
Der Wahnsinn und seine Gefährten, das ist der Titel des Buchs, das Larissa Sarand geschrieben hat, über letztlich ihre Familie, über die Zeit, die sie erlebt hat als Jugendliche, dann natürlich auch als junge Erwachsene. Wir haben über ihre Mutter gesprochen, die diese suizidalen Wünsche hatte. Über ihren Vater haben wir nur ansatzweise gesprochen. Der wollte eigentlich leben und musste sterben. Der bekam eine Diagnose, eine Krebsdiagnose, die ihm eigentlich keine Möglichkeiten mehr eröffnet hat.
Ja, richtig. Das war auch so ein bisschen die besondere Tragik in der Familiengeschichte, denke ich. Meine Mutter wollte sterben und konnte nicht. Mein Vater musste sterben und wollte leben. Meine Mutter hat ihm ja diesen Umstand auch geneidet, oft gesagt, ich hätte gerne deinen Krebs, von dem es zuerst auch hieß, er sei gut operabel. Aber bei der Operation hat sich dann eben herausgestellt, dass der schon sehr gestreut hatte und dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Und das Ganze hat ja ungefähr 3 Monate nach dem ersten Suizidversuch meiner Mutter stattgefunden. Und von dort an gab es dann echt eine Abwärtsspirale in der Dynamik zu Hause.
Also ne? ihr Vater hatte die Diagnose Darmkrebs. Die haben ihn aufgeschnitten, wieder zugemacht. Und er wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt.
Oder? Ja, er hätte es wissen sollen. Er war irgendwie der Meinung, er war ein unverbesserlicher Optimist. Ich denke, auch deshalb hat er das in der Ehe mit meiner Mutter so lange so gutmütig und gutwillig ertragen. Er dachte, ach, irgendwas wird schon kommen, irgendwas passiert. Die Medizin macht einen Fortschritt. Nächstes Jahr um die Zeit ist alles wieder in Ordnung. Also das war schwierig, ihm das tatsächlich begreifbar zu machen. Erst im Hospiz hat er es, glaube ich, verstanden, dass er tatsächlich sterben muss.
Die Beziehung Ihres Vaters zu Ihrer Mutter war keine gute?
Tja, da würden die beiden unterschiedlich antworten, wenn Sie fragen könnten. Also mein Vater hat sie vergöttert und wirklich versucht, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Meine Mutter konnte das überhaupt nicht gut zulassen und hat meinem Vater gegenüber auch, ja, war sehr sparsam mit Zuneigungsbekundungen.
Hat sie ihn verachtet?
Ja, schon. Doch, definitiv.
Hat er das gemerkt?
Sie fand ihn schwach und nachgiebig und das hat sie auch, das hat er nicht nur gemerkt, das hat sie auch gesagt. Da hat meine Mutter keine Gefangenen gemacht, wenn es um verbale Wutausbrüche ging.
Und er hat alles mit sich machen lassen?
Ja, der stete Tropfen höhlt den Stein, das gilt auch da. Irgendwann, wenn sie ständig beschimpft werden, dann, der Mensch gewöhnt sich an alles.
Wie haben Sie sich als Tochter da positioniert?
Naja, im Endeffekt haben mein Vater und ich so ein bisschen immer das gleiche Spiel gespielt, zu versuchen, uns aus der Schusslinie meiner Mutter rauszuhalten. Also wenn ich Krieg mit meiner Mutter hatte, dann stand mein Vater gerne am Rand und hat sich unsichtbar gemacht. Und ja, für mich galt das Gleiche. Aber es war schon so, dass scharf geschossen wurde bei uns zu Hause. Meine Mutter hatte einfach diese Persönlichkeit und diese Krankheit sich ja auch schon irgendwie immer in sich. Ich will das gar nicht werten oder verurteilen. Sie war damit sicher auch nicht glücklich, aber das hat eben die ganze Familie irgendwie so an den Rand gebracht.
Irgendwann hat alles dann auch fast logischerweise kein gutes Ende genommen. Da starb erst der Vater. Das war... Wie soll man es formulieren? Ein Tod, der absehbar war. Er war im Hospiz, ist dort auch gestorben.
Genau, also er hat sich da auch noch erstaunlich lange gehalten, sag ich mal. Er wurde dort in sehr schlechten Zustand eingeliefert, war aber ein junger Mann mit seinen 50 Jahren, hatte also ein kräftiges Herz und hat dann schließlich auch auf Wasser und Nahrung verzichtet, um eben seinem Leiden zügiger ein Ende zu setzen, hat sich aber selbst damit dann noch
schwer getan
und das war wirklich ein...
Er wollte sterben.
Dann ganz zum Schluss hat ihn die Krankheit klein gekriegt und er sagte, er kann und will nicht mehr und hat dort aber tatsächlich irgendwie über 3 Wochen noch sich quälen müssen.
6 Wochen nach dem Tod des Vaters ist ihre Mutter gestorben. Wie?
Die hat sich selber das Leben genommen, also quasi einen zweiten Versuch gestartet wieder zu Hause, wieder mit Tabletten und war damit erfolgreich dieses Mal, hatte auch schon vorher gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch zur Beerdigung schaffe deines Vaters, ob du da nicht schon alleine hingehen musst und sowas. Also auch ganz salopp, ganz lapidar das formuliert. Insofern war ich in einer ständigen Hab-Acht-Stellung und wusste, da passiert bald was.
Wie haben Sie reagiert, als es passiert ist?
Tja, also ich glaube, ziemlich befremdlich für Außenstehende, weil ich... hab 100 Mal an dem Tag bei ihr zu Hause angerufen. Irgendwie wusste ich es schon nach dem Aufstehen. Ja, also ich glaube ja nicht an irgendwelche Vorhersehungen oder so, aber mir war schon beim Aufstehen komisch. Und ich habe 100 Mal angerufen, bin dann irgendwann in die Wohnung rein und habe dann wirklich da nur einen Blick auf meine Mutter geworfen und dann die Polizei angerufen, war ganz gefasst, habe mich hingesetzt, eine geraucht und war den Polizisten, die dann kamen, gegenüber auch ganz gefasst und ach, hier ist dies und das und brauchen sie noch und so, wie in Trance irgendwie, ja, hochfunktional.
Ist es möglich, aber ich bin kein Psychologe, aber ein Modell, das man ja früher bei Kindern und in ihrem Fall vielleicht auch festgestellt hat, dass die Fähigkeit haben, besonders schlimme Dinge abzuspalten, sprich, dass man dann einfach funktioniert?
Ja, ich weiß nicht, ob das Resilienz ist oder nicht eher der Schock dann in der Situation. Weil sie haben ja im Endeffekt die Wahl, entweder sie rasten jetzt vollkommen aus oder sie bleiben ganz, ganz ruhig. Und ich habe mich für letztere Variante entschieden. Oder das tut man ja nicht bewusst. Ich glaube, hätte mich da jemand so gesehen in der Situation, der wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass mir gerade was Schlimmes passiert ist.
Sie haben einfach weiter funktioniert. Sie haben ihre Masterarbeit dann fertig geschrieben. Sie haben die Wohnung der Eltern aufgelöst.
Ja, ich bin auch am nächsten Tag wieder zur Uni, da musste ich einen Vortrag halten. Dadurch, dass meine Mutter zu Hause gestorben ist, kam aber die Kripo, ne, und die wollten sich dann irgendwie wegen irgendetwas im Laufe des nächsten Tages melden. Und dann sagte ich zu meinem Professor, ja, wundern Sie sich nicht, wenn mein Handy im Vortrag klingelt. Die Kripo kommt, ruft vielleicht an, meine Mutter hat sich gestern umgebracht. Der guckte mich an wie ein Auto, ne? Natürlich war vollkommen erschüttert und ich habe das da ganz normal darunter erzählt. Ich wusste gar nicht, warum der jetzt so geschockt ist. Ne? Es kam gar nicht an bei mir.
Nach einem halben Jahr kam dann der Zusammenbruch, kam dann auch die Magersucht. Wie und wann und wo haben Sie gemerkt, gespürt, dass bei Ihnen irgendwas nicht stimmt?
Ja, also so richtig eingestanden habe ich mir das sicherlich als Letztes. Das werden alle anderen vor mir gesehen haben, wie das so oft bei solchen Krankheiten ist. Ich selber habe das eigentlich das erste Mal gemerkt, als ich auf einem Kurztrip in Rom war und dann immense Probleme damit hatte, irgendwo in ein Lokal zu gehen und da Pizza, Pasta, was da eben alles auf den Speisekarten steht, zu essen. Irgendwas in mir hat sich da verweigert und gesagt, das kannst du jetzt nicht essen, das hat zu viele Kalorien, Kohlenhydrate. Ich weiß nicht, woher diese Stimme kam. Ich habe vorher meinen Lebtag keine Diät gemacht
Und dieses Verweigern ist geblieben und Sie haben sich dem dann auch letztlich ausgeliefert und es mit sich geschehen lassen? Oder ja, wie kann man das formulieren?
Das ist nicht nur geblieben, sondern das wird schnell zum Selbstläufer und intensiviert sich. Und die Verbotsliste, die Sie sich da selber dann irgendwie schreiben in Ihrem Kopf, die wird dann ganz schnell länger und bis irgendwann nicht mehr viel übrig bleibt und ich dann nur noch Wokgemüse gegessen habe, Tiefkühl-Wokgemüse und da aber noch die Erbsen aussortiert habe, weil mir die schon zu viele Kohlenhydrate hatten. Und das passiert, das ist mir so passiert, ich habe das gar nicht richtig mitgeschnitten.
Also Sie waren dann schlussendlich bei einer Körpergröße von, ich glaube, 1,65 Meter.
Genau.
Bei 39 Kilo.
Ja, genau.
Das klingt dramatisch, aber da ist ja noch Luft nach unten.
Ja, wenn Sie das so sagen. Also ja, da ist sicher Luft nach unten, insofern, als dass es immer schlimmere Fälle gibt.
Also bevor es dann, verstehen Sie mich nicht falsch.
Ja, nein, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen
schönen, Fall. Aber also lebensbedrohlich wird es vielleicht dann doch erst noch einen Tick später.
Naja, das kommt drauf an. Ich habe ja so die Athletika-Variante gehabt, der Anorexie. Und wenn Sie halt jeden Tag dann irgendwie noch einen Halbmarathon darauf laufen, dann, ich war ja zweimal am Tag im Fitnessstudio zum Teil, dann sind Sie auf dem Gewicht auf jeden Fall in der lebensbedrohlichen Bereich, weil ihre Herzfrequenz macht da nicht mehr mit, die Knochendichte nimmt ab, der Blutdruck macht das nicht mit. Ich bin öfter bewusstlos vom Laufband gefallen, also das war schon körperlich auch nicht gesund.
Ist das auch die Erklärung dann dafür, dass Sie sich dreimal die Hüfte gebrochen haben?
Genau, das wurde später diagnostiziert, als ich auf einmal Schmerzen hatte beim Joggen, mal wieder beim Joggen. Und das war ein wahnsinniger Schmerz. Und dann sind auch die Ärzte zuerst gar nicht drauf gekommen, was ich da habe, weil sie gesagt haben, sowas kennt man eigentlich nur aus der Geriatrie. Und da hatte ich mir tatsächlich an drei Stellen aufgrund der abnehmenden oder abgenommenen Knochendichte die Hüfte gebrochen und war dann auch ja lange Zeit eben ohne die Möglichkeit, wirklich Sport zu machen, was eine große Herausforderung für jemanden ist, der da suchtkrank ist.
Wäre aber doch die Chance gewesen, sich auf das eigene Sofa zu setzen und wieder dezent mit dem Essen anzufangen.
Ja, da war ich an diesem Stadium auch schon in der Phase, wo ich wieder, naja, was ist schon normal, ne? Aber wo ich schon wieder Lebensmittel zu mir genommen habe, die vorher undenkbar gewesen wären. Also eigentlich auf dem Wege der Besserung, das war dann ein ziemlicher Rückschlag, weil normal weiter zu essen, wenn man sich das quasi vorher nicht durch Sport in Anführungsstrichen verdient hat, ist eine Schwierigkeit gewesen.
Wenn wir, Frau Sarand, über Ihre Magersucht von damals, von früher sprechen, das war Magersucht, aber nicht Bulimie. Das heißt, Sie sind nicht nach dem Essen auf die Toilette gegangen und haben das, was Sie zu sich genommen haben, wieder von sich gegeben.
Nee, genau, das habe ich nicht. Das tun aber ganz, ganz viele Magersüchtige, die raus wollen aus der Erkrankung und dann genau mit dem Phänomen konfrontiert werden, mit dem ich auch konfrontiert wurde. Und zwar, dass ein ja wirklich immense, quasi kompensatorische Fressanfälle überfallen, weil sich auch hormonell was ändert. Der Körper sagt, oh, überlebe. Ich passe die hormonelle also stelle Hormone um und sorge dafür, dass du ständig Hunger hast.
Das hatten Sie auch?
Das hatte ich auch. Dann ist man halt ganz schnell von einem Tageskalorien quasi Bedarf von 500 Kalorien auf 5000 hochgegangen und da ist die Fallhöhe doch schon sehr immens.
Was haben Sie da in sich reingetan?
Ah, vier, fünf Tafeln Schokolade hintereinander, dann noch eine Familienpizza, auch zu nachtschlafenden Zeiten. Man wird nachts um drei wach vor Hunger, muss sich dann was zu essen machen und dann liegt der Gedanke eben nahe, sich dessen wieder zu entledigen. Ne? Auch weil das einfach auch wirklich physisch ein unangenehmes Gefühl ist. Sie sind vollkommen überfressen und müssen immer weitermachen, wie ferngesteuert. Ja. Absoluter Kontrollverlust.
Ansonsten die Strategien vor der Umwelt zu verheimlichen, also so zu tun, als würde man essen, aber nicht wirklich essen. Sie haben gerne Klamotten angezogen mit weiten Taschen.
Genau, so XXL-Strickjacken, die haben den Vorteil, dass man A nicht sieht, wie sehr man abgenommen hat. Das ist einem ja unangenehm. Und ich habe dann die Taschen dieser Strickjacken schon mit Plastikfolie ausgekleidet, damit ich da Nahrungsmittel, Häppchen, Canapés, alles, was so dargereicht wurde, da drin verschwinden lassen konnte, ohne mir halt die Klamotten zu ruinieren. Aha. Da wird man dann ganz pragmatisch in seinen Exit-Strategien.
Also das ist niemandem aufgefallen? Also
nein.
Auch Ihrem damaligen Freund nicht?
Ihnen fällt das nicht auf. Wenn Sie mit Freunden beim Essen zusammensitzen, dann ist die Unterhaltung und das Beisammensein im Vordergrund. Sie schauen jemandem nicht ständig auf den Teller. Sie vermuten ja auch gar nicht, dass Sie da betrogen werden quasi, dass Sie da irgendwie beschummelt werden. Insofern achten Sie da auch nicht drauf. Bei einem Zauberkünstler gucken Sie hin, auf wie macht er das? Aber wenn Sie nicht davon ausgehen, dass Sie ja dahinter das Licht geführt werden, dann merken Sie es nicht.
Was hatten Sie denn damals, Frau Sarand, für ein Körpergefühl? Also Sie standen vorm Spiegel, haben sich angeguckt, fanden sich dann toll oder wie war das?
Das war so eine freudlose Befriedigung. Also da schlagen zwei Herzen in der Brust von den meisten Magersüchtigen, weil man weiß, das ist nicht ästhetisch. Man sieht das auch, ich habe es auch selber nicht ästhetisch gefunden. Aber trotzdem erschien mir das irgendwie, also war ich diesem Zwangshandeln unterworfen und musste weiter abnehmen, obwohl ein Teil von mir wollte das und der andere Teil hat gesagt, das ist total falsch, was du hier machst. Und diese beiden Parts in mir konnten sich nicht einigen, beziehungsweise der kranke Part hat überwogen und mich dazu getrieben, immer weiter diese Strategien zu verfolgen.
Wie würden Sie ganz kurz noch Ihren damaligen Seelenzustand beschreiben wollen?
Emotionslos, gefühlstaub auf jeden Fall. Also für Emotionen war da gar kein Platz mehr.
Das Leben mit der Magersucht, wir reden drüber mit Larissa Sarand, die das alles längst hinter sich hat. Wenn Sie sich zurückerinnern, gerade so diese Zeit vor Weihnachten, besonders schlimm, weil pausenlos irgendwie was ziemlich Kalorienhaltiges gegessen und gefuttert wird.
Ja, auf jeden Fall. Alles andere als eine besinnliche Zeit war das für mich. Und ich habe dann all die Geschenke, die Essensgeschenke und kleinen bunten Teller und Tütchen, die man so bekommen hat, dann wie der Nikolaus
gesammelt und weggeschmissen.
Gesammelt, nein, nicht weggeschmissen, sondern vor fremder Leute Türen dann hingestellt oder vor die Türen der Nachbarn oder sowas, aber mich immer derer schnellstens entledigt.
Ihre Magersuchtzeit, wie viele Jahre umfasst das plus minus? Zwei, drei Jahre?
Rund zwei Jahre, genau. Ja. Und jetzt würde ich auch sagen, ich bin circa zwei Jahre wieder draußen.
Sie hatten die dreifach gebrochene Hüfte als ein Ergebnis mit diesem exzessiven Sport, den Sie da getrieben. Sie haben auch Haarausfall gehabt.
Die körperlichen Resultate einer Magersucht sind umfänglich. Also Ihr Hormonhaushalt macht nicht mehr mit. Sie verlieren auf dem Kopf die Haare. Dafür wächst Ihnen am restlichen Körper so ein Pflaum, den man vielleicht schon mal gesehen hat bei Patienten, die schwer anorektisch sind. Ihnen tut alles weh, auch wenn Sie im Bett liegen oder sowas. Die Haut schmerzt, der Herzschlag wird manchmal ganz, ganz langsam. Man denkt, das bleibt jetzt stehen. Man hat auch so einen Tausendfüßler-Effekt, spürt das ganz stark. Also die Liste ist beliebig fortzusetzen.
Und trotzdem schafft man es nicht zu essen.
Nee, man schafft es nicht nur nicht zu essen, sondern man schafft es auch, sich einzureden, dass das ganz andere Ursachen hat. Ich dachte zwischenzeitlich oder habe ich mir eingeredet, dass ich an der Strahlenkrankheit leide, weil mir fallen ja die Haare aus. Und da waren noch so ein paar andere Symptome, hatte ich mal in einem Jugendbuch gelesen vor unzähligen Zeiten. Ich im Bett gelegen, gegoogelt, wo der nächste Atomreaktor ist, ob da irgendein Störfall vorlag und ich deshalb diese Symptome habe. Also wirklich Vogelstrauß-Taktik, nur nicht hingucken und es muss alles andere Ursachen haben. Ich bin nicht krank, nicht psychisch.
Sie haben sich sicher sehr, sehr oft gefragt, was die Gründe dafür waren, dass Sie in diese Magersucht reingerutscht sind. Welche Erklärung haben Sie gefunden?
Mittlerweile frage ich mich das gar nicht mehr. Hat auch in der Therapie eigentlich immer eine untergeordnete Rolle gespielt, weil mir dieses Wissen nicht so wahnsinnig viel gebracht hätte. In meinem Fall wird das so eine Mischung gewesen sein aus einer selbst auferlegten Entsagung, so weil ich konnte meine Eltern nicht retten irgendwie und habe mich dann eventuell dafür irgendwie selber bestraft, Selbstkastheit. Und auf der anderen Seite auch eine Kompensation des massiven Kontrollverlusts. Wenn Sie beide Eltern verlieren, Sie können da irgendwie nichts dran ändern, das nicht verhindern, dann haben Sie da die Kontrolle verloren, Ihr ganzes Leben verändert sich danach und über ein restriktives Essverhalten holt man sich die Kontrolle irgendwie zurück.
Sie haben ja auch viel Kontakt dann gehabt mit anderen Magersüchtigen oder ehemals Magersüchtigen. Was haben die Ihnen erzählt, warum die in diese Magersucht reingekommen sind?
Ja, dieser Kontakt kam erst hinterher zustande. Ich habe dann ja mich entschieden, damit nach außen zu gehen, mit meinen Erfahrungen, die ja von vielen erkrankten Magersüchtigen verheimlicht werden, auch aus Scham heraus. Habe dann einen Blog aufgesetzt und da sehr ehrliche Artikel verfasst über Magersucht und den schwierigen Ausstiegsprozess und auch ein sehr ja sarkastisches, humoristisches Buch darüber geschrieben, weil ich glaube, Lächerlichkeit tötet da die Erkrankung sehr gut und habe da viele Zuschriften von Erkrankten bekommen und die Gründe dafür, in diese Krankheit einzutreten, das sind genauso vielfältig wie die Auswächse, die sie nehmen kann. Es ist oft Wunsch nach Kontrolle, ein Wunsch nach Selbstversicherung von Disziplin, Autonomie und ja, aber immer eine individuelle tragische Geschichte dahinter.
Wie haben Sie es, Frau Sarand, geschafft, aus der Magersucht rauszukommen?
Ja, zuerst braucht man die Krankheitseinsicht. Das ist bei vielen eben auch nicht der Fall, die als Jugendliche in Behandlungen kommen, durch verständlicherweise die Eltern, die sich Sorgen machen. Aber bevor man halt selber nicht wirklich einsieht, dass man krank ist und den Willen hat, auszubrechen aus der Erkrankung, ist es schwer, da was zu machen. Und dann, wie ich das Glück hatte, einen guten Therapeuten. Den braucht man, glaube ich, auch. Also da selber rauszukommen, das habe ich versucht und bin grandios gescheitert. Und habe Gott sei Dank diesen Therapeuten gefunden, ja, der mich unterstützt hat.
Und wie war es dann? Ist es so, dass man quasi einen Schalter umlegt und dann ist man wieder vollkommen normal? Oder ist es ein relativ beschwerlicher und mühsamer Weg?
Ja, wie die meisten Wege im Leben ist auch dieser beschwerlich und mühsam. Insbesondere eben durch diese massiven Fressanfälle, die diesen Prozess begleiten, ist das nicht gerade leicht. Und auch sich so diese selbst auferlegten Verbote, die gehen einem in Fleisch und Blut über. Das ist wie ein Parasit, der das Gehirn befällt, der dann zwar weggeht, aber Spuren hinterlässt. Und
bis heute?
Bis heute habe ich Probleme, also was Frittiertes, legen Sie es mir hin, aber also da winde ich mich wie ein Wurm. Öl, Nudeln auch komischerweise, also ein Stück Torte würde ich eher essen als ein Teller Nudeln. Ne? Ich sehe, dass das irrational ist, aber kann mich irgendwie nicht wehren.
Aber im Vergleich zu dem, was mal war, können Sie
kann ich nicht besser meckern. Also
essen.
Genau, kann ich auf jeden Fall, habe ich viele Möglichkeiten auch, sicherlich mehr Möglichkeiten als viele andere Betroffene, bei denen doch deutlichere Spuren noch zurückbleiben und die auch immer noch dem Zwang unterworfen sind, Jahre nach der Erkrankung ein wirklich sehr, sehr niedriges Gewicht zu haben. Und ich bin jetzt ja schon im normalen Bereich. Ne?
Jetzt werden sich viele Hörer, die uns in den letzten knapp 2 Stunden gefolgt sind, fragen, wie schafft man es unter letztlich auch so schwierigen Bedingungen? Also die Mutter, die sich umbringt, der Vater, der an Krebs stirbt, die eigene Magersucht inklusive auch vorhandener Depression, dann doch aus all dem rauszukommen.
Ja, vielleicht gerade drum, ja, weil wenn man wirklich mal richtig, richtig große Probleme und Schwierigkeiten im Leben hatte, mit denen man konfrontiert war, dann verbergen sich hinter solchen Umständen eben auch Chancen, indem man andere Sachen einfach sehr positiv bewertet oder einfach nicht so nah an sich heranlässt und einen nicht so negativ damit umgehen lässt. Also ganz ehrlich, ich sag halt oft auch in stressigen Situationen oder Phasen oder irgendwas, ich weiß, es geht schlimmer und deswegen klappt schon, ja, hat immer irgendwie geklappt. Und noch schon ganz andere Sachen haben funktioniert. Insofern nimm's nicht so schwer, mach weiter, packst du.
Ich wollte gerade fragen, gehört zu dieser positiven Erkenntnis auch zu wissen, man hat schon so viele richtig schwierige Situationen im Leben gemeistert. Da ist das, was da gerade an Problemen auftaucht, auch lösbar?
Ja, also der Glaube, dass jedes Problem, was mir im Wege steht, lösbar ist, den habe ich auf jeden Fall. Und wenn ich mich täusche, gut, dann habe ich mich getäuscht. Aber ich bin erstmal positiv optimistisch daran gegangen und das ist ja auch schon mal was wert, oder?
Ich unterschreibe, es ist was wert. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Eins gehört.